kein Problem Europas, sondern eher ein Problem Amerikas.
Aber dann sind, und das bleibt meine Daueraussage, US-Aktien nur unwesentlich teurer als europäische Titel.
Wir sehen beispielsweise in Vietnam sogar noch positives Wachstum. Ja.
Insbesondere die Wahlen in den USA, die natürlich auch für die eine oder andere Überraschung.
Das ist ja nach wie vor von Banken.
Wir selber investieren nicht direkt in Unternehmen. Also wir sind kein Private Equity Investor, der wirklich in Direktbeteiligung rein.
Das ist das große Bild. Der gemeinsame Podcast des Private Banking Magazin und ETA Family Office. Mein Name ist Christian Hammes und ich führe auch dieses Gespräch aus meiner Perspektive als Family Officer, Beirat und Treasurer. Und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Bevor wir uns auch in dieser Folge wieder mit den Kapitalmärkten beschäftigen, ist mir folgender Hinweis wichtig. Die Gespräche, die ich in diesem Podcast führe, sind zum einen ohne jegliche Gewähr und zum anderen keine Anlageberatung. Erst recht nicht für bestimmte Finanzprodukte. Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören. Ganz herzlich willkommen zur 113. Ausgabe im großen Bild, liebe Leserinnen und Leser des Private Banking Magazin, liebe Hörerinnen und Hörer dieses kleinen therapeutischen Podcasts. Das ist die 17. Staffel. Und in jeder Staffel sprechen wir mit Robert Halver, mit dem wir einen Gesamtblick wagen und versuchen, geopolitisch, politisch, makroökonomisch und mikroökonomisch einzuordnen, wie die Weltlage gerade ist. Bevor wir das aber tun, möchte ich einsteigen mit einer kleinen Vorüberlegung. Die Reporting-Saison, die rückblickend auf das Jahr 2023 alle Aspekte und alle Portfolios durchmessen hat und besprochen hat, ist vorbei und wirkt so ein bisschen nach. Ich habe zwei Beobachtungspunkte, die ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Der erste ist, dass wir gesehen haben, dass es wiederum schwierig war, in den Emerging Markets anzulegen, insbesondere wenn wir da irgendwie einen China-Anteil hatten und dass erratischerweise die Belastung von Portfolios durch geopolitischen Misskredit in bestimmten Ländern ein Aspekt ist, der Performance immer wieder verhageln kann, egal wie hoch die Wachstumsraten sind, egal wie hoch die Erwartungen an Unternehmen und Volkswirtschaften sind, die eigentlich nur wachsen können. Der Effekt ist, dass viele institutionelle Investoren sich aus Asien als Anlageregion wieder zurückgezogen haben. Das war klar zu beobachten im letzten Jahr, auch schon im Jahr davor ein bisschen. Und dass wir uns doch alle wieder mit unseren Anlagen, zumindest was die Beheimatung der Aktiengesellschaften und der Anleihenemittenten, die wir investieren, in Europa und in den USA bewegen. Das ist ein Konzentrationsvorgang, der sicherlich zu beobachten ist. Die Folge ist auch, dass die großen amerikanischen Aktien, die sogenannten glorreichen Sieben, die an jeder Ecke diskutiert werden, in jedem Portfolio, fast in jedem Portfolio vertreten sind und eigentlich nicht als unterinvestiert bezeichnet werden können. Und das Gleiche gilt in Europa für einen Aktienkreis, den Goldman Sachs als die Granola-Aktien bezeichnet. Das sind ein paar Aktien, die aus dem Pharma-Bereich kommen, aus dem Technologiebereich und aus dem Kosmetikbereich. Wenn Sie mal diese Aktien zusammenzählen und sich bewusst machen, wie diese wenigen Aktien ein Portfolio dominieren, weil sie in fast jedem Portfolio auch großgewichtet investiert sind, dann haben wir da einen Block, der sicherlich nicht unterrepräsentiert ist, der sicherlich nicht neu entdeckt wird und der schon liefern muss. Und ein Risiko, das sich in Portfolios dann in besonderer Weise hervortut, ist, wenn man ganz schlau ist, viele jüngere Investoren investieren nur in ETFs und nicht in aktive Vermögensverwaltung. Und gerade in solchen indexnahen Portfolios sind natürlich die Gewichtungen dieser genannten Aktien massiv hoch. Und wir versammeln uns alle in dieser Kathedrale dieser Aktien und beten die an und finden die ganz toll und nehmen auch hohe Kursgewinnverhältnisse und hohe Wachstumserwartungen in Kauf. Das ist alles schön, aber eine extra Ebene müsste ja sein, das habe ich auch schon hier in diesem Podcast in Gesprächen mit den Portfolio-Managern, mit Till-Christian Budelmann und mit Lutz Welger angesprochen, dass wir uns fragen, was kann denn eigentlich diese Kathedralen zum Einsturz bringen oder was kann unsere Überzeugung, dass genau diese maximal hochgewichteten Aktien nicht mehr so performen, wie wir das erwarten und uns enttäuschen, und wie können wir darauf reagieren? Ich glaube, ein Augenmerk muss darauf liegen, dass wir uns davor schützen, dass genau diese Aktien, die jeder im Portfolio hat, nicht mehr so richtig laufen, wie wir uns das vorstellen. Der zweite Aspekt ist, dass neben dieser Konzentration im Aktienportfolio sich ein zweiteres bemerkbar macht, nämlich wir haben auch hier im Podcast ganz oft mit Portfolio-Managern diskutiert, wie denn die hohen Zinsen auf die Beleihungswerte von Immobilien in Bankbilanzen wirken. Als Sicherheit sind Immobilien, Gewerbeimmobilien insbesondere hinterlegt und die hohen Zinsen, aber auch verschiedene Homeoffice-Regelungen machen die ein oder andere Gewerbeimmobilie nicht mehr so attraktiv. Und wenn man sie sauber bewertet, müsste man sie auch in der Bankbilanz eigentlich teilweise abschreiben. Lange Zeit ist das negiert worden und sowohl in den Reporting-Gesprächen, die ich geführt habe, als auch in den Interviews, die ich hier führen darf, kam mir das oft vor wie das laute Pfeifen im Wald, dass diese Beleihungswerte und die Stabilität dieser Sicherheiten, die in Bankbilanzen liegen, völlig ungefährdet sind und nicht darunter leiden werden, dass Zinsen weiterhin hoch bleiben und erst dann gesenkt werden, wenn unsere Wirtschaft wirklich stabil auf eine Rezession zusteuert. Und jetzt sehen wir in den USA, aber auch synchron in Europa, dass sich solche Pfandbriefportfolios, dass sich solche immobilienlastigen Banken gerade damit hervortun, dass deren Kreditausfallversicherungen wieder teurer werden. Fazit dieser kleinen Vorüberlegung und dieser Übung. Schauen Sie doch mal im Portfolio nach, wie stark Ihr Portfolio auf der Aktienseite eben von den Aktien dominiert werden, die sowieso jeder hat. Insbesondere, liebe Freunde der ETF-Investments, da würde ich das ganz, ganz stark handhaben. Und zweitens, schauen Sie doch mal im Anleihenportfolio, aber auch übers Gesamtportfolio, wie abhängig Sie vom Finanzsystem sind und ob es wirklich ausgeschlossen ist, dass wir hier nochmal zumindest anfangen, Fragen zu stellen, laut und öffentlich, wie wir das im letzten Jahr ganz kurz getan haben, nicht wirklich sehr lange. Die beiden Rettungsaktionen, die offenkundig diskutiert worden sind, haben ja keine Nachwirkungen gelassen, vielleicht auf einige Arbeitsplätze, aber insgesamt ist das alles schon irgendwie wieder vergessen scheinbar. Und deswegen finde ich es wichtig, sich die beiden Dinge mal anzuschauen. Wenn Sie das näher interessiert, folgen Sie mir gerne auf LinkedIn. Da werde ich auf diese Themen nochmal eingehen. Und wir werden das hier im großen Bild auch weiter diskutieren, unter anderem eben jetzt auch mit Robert Halver, mit dem ich zum Ende des Gesprächs auf Gespensterjagd gehe und genau frage, welche Risiken denn eigentlich gerade am Markt nicht laut diskutiert werden oder vielleicht noch zu wenig. Mit Robert Halver darf ich nun zum 17. Mal, da freue ich mich sehr drüber, eben all diese Aspekte diskutieren. Und Sie wissen, Robert Halver ist um markante Meinungen nicht verlegen, auch in diesem Gespräch. Und viel Spaß mit vielen Hinweisen und vielen Impulsen für Ihr Vermögen. Zum 17. Mal, lieber Herr Halver, ganz, ganz herzlich willkommen im großen Bild. Ich freue mich.
Ich freue mich auch, Herr Hammes. Danke für die Einladung. 17 ist doch eine schöne Zahl, eine Primzahl, aber die 17 gefällt mir.
Das war mir jetzt gar nicht so aufgefallen, aber Sie sind in jeder Staffel dabei und ich freue mich riesig. Wir haben viel zu besprechen und ich möchte eingangs mal ganz kurz so fragen, wie Ihr Blick auf die großartigen Aktien ist, die gerade so in allen Medien und allen Portfolios reüssieren, die glorreichen 7 in den USA, die Granola-Aktien in Europa, all die Aktien, die in allen Indizes schwerst gewichtet sind und die Indexhöchststände gerade feiern lassen und wir erreichen neue Rekorde und alles konzentriert sich auf diese wenigen Aktien und feiert. Feiern Sie mit?
Ja, ich feiere mit. Ich bin der Aktionär. Ja, also so wie der Automanager Benzin im Blut hat, ja, hat der Aktionär natürlich dann auch Blut in Form von Aktienkursen dann im Körper. Ich freue mich natürlich auch, ganz klar. Natürlich, Hermes, machen wir uns nichts vor. Eine gesunde Konsolidierung wäre mal schön. Ja, einfach mal ein bisschen Druck rauslassen. Ich bin von den fundamentalen Geschäftsmodell nach wie vor sehr überzeugt, ja, da gar kein Zweifel. Aber man muss auch mal ein bisschen die Luft rauslassen, das wird auch passieren. Und das Schöne ist ja, wenn die Luft rausgelassen wird, das geht ja relativ zügig. Ist ja nicht so wie beim Internet damals, ja, wo es eine lange Phase der Lethargie war. Heute sind ja die Finanzmarktteilnehmer auch über Algorithmen natürlich sehr viel professioneller, sodass die Bereinigung schneller geht. Aber sie sollte auch einmal kommen. Aber noch einmal, das gehört auch dazu. Ich weiß ja, dass wir Deutsche immer etwas pessimistischer sind, ja. Die Geschäftsmodelle sind intakt und in puncto Pessimismus, lassen Sie mich den Satz noch sagen, das ist immer faszinierend, wenn Sie ja am Morgen, ja, mitteleuropäischer Zeit natürlich mit deutschen Europäern reden, Vermögensverwaltern, und am Nachmittag dann eher die Angelsachsen haben, die Amerikaner. Es ist schon interessant, ja. Morgens ist noch ein bisschen Lethargie. Ja. Nachmittag geht von der Stimmung die Sonne auf. Also manchmal könnten wir uns von Amerika eine Scheibe abschneiden, vielleicht auch in puncto Wirtschaftspolitik ein bisschen mehr Stimmung machen. Verkehrt wäre es nicht.
Da kommen wir noch drauf. Aber ich will noch mal kurz ein bisschen mit Ihnen die Aktien beleuchten. Wir hatten im letzten Jahr das Phänomen, dass tatsächlich nur wenige Aktien die Performance gemacht haben, dass der breite Aktienmarkt gar nicht so mitgelaufen ist. Alles, was im konjunkturell oder konjunktursensitiven Bereich war, im zyklischen Bereich, im nicht so zinssensitiven Bereich, im Value-Bereich, das stagnierte fast und wenige Technologieunternehmen und andere Modelle haben dann den Markt sozusagen gemacht. Und eigentlich haben viele Vermögensverwalter, die wir ja auch im Podcast gehabt haben, gesagt, ja, es wird sich verbreitern. Es spricht viel dafür, dass sich sozusagen die Performance zugunsten aller Aktionäre verbreitert. Das ist noch gar nicht so eingetreten. Und meine Befürchtung ist jetzt, dass aus dieser Konzentration auf diese Diskussion der glorreichen Sieben, wenn man mal Tesla und Apple betrachtet, dann sind es vielleicht nur noch glorreiche Fünf, man weiß es nicht, aber diese wenigen Aktien und die wenigen großen Aktien in Europa, die sogenannten, also Goldman Sachs hat die mal so als Granola-Aktien eingegrenzt, das sind vor allen Dingen viele Pharma-Werte, es ist SAP, L'Oreal, dass diese Werte eigentlich so den Markt machen. Und die große Frage ist jetzt, was wäre denn der Auslöser, damit sich endlich mal die anderen Werte an der Gesamtperformance beteiligen, dass das Ganze auf breitere Füße gestellt wird? Wir haben schon so oft über verschiedenste Aktiensegmente gesprochen hier, die alle noch so ein bisschen im Winterschlaf halten.
Ja, ich glaube schon, dass es kommen wird, ja. In der Tat, wir haben eine einseitige Orientierung des Aktienmarktes, aber ich bin mir sicher über die konjunkturelle Belebung, wenn man mal sieht, die großen weltweiten Frühindikatoren, sie hellen sich ja doch langsam aber sicher auf. Wir Deutsche haben ja das Problem, wir sehen natürlich die Wirtschaft, auch die Weltwirtschaft durch die dunkle deutsche Brille, ja. Mhm. Ja, gibt's ja nun auch ein paar Probleme, mehr als vielleicht in anderen Ländern, aber wir dürfen uns, glaube ich, auch ganz getrost darauf einstellen, allein die Maßnahmen der Chinesen, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Was dauert Zeit, keine Frage, aber ab Mitte des Jahres sehe ich schon, dass eine gewisse Stabilisierung kommt. Wir sehen die Zinssenkungsfantasie in Amerika, die sich zwar noch nicht materialisiert hat, aber sie wird im Sommer stattfinden. Und das bringt natürlich dann auch mehr Wachstumsimpulse. Wir haben eine dramatische Ausweitung ja auch der staatlichen Ausgabenprogramme in Infrastruktur, in Klimaschutz, in Verteidigung. Das bringt ja auch fundamentale Punkte. Und das ist natürlich all das Futter dann auch für die Value-Schiene, für die Industriewerte, die in der Tat zurückgeblieben sind. Das heißt, die Marktbreite kommt später, aber sie wird kommen. Ja, oder so, dass wir aus der Einseitigkeit dann auch etwas rauskommen. Und das Schöne ist ja, das freut mich aus deutscher Sicht immer sehr, weil ich natürlich nach wie vor mein Land mag. Wir haben ja gerade in Deutschland auch viele, viele Industriewerte, die weltweit nach wie vor toll sind, auch top angesehen werden. Die werden dann profitieren. Nennen wir sie mal die MDAX-Werte, genauso in Amerika der Russell 2000.
Ja, richtig. Wir können auch noch in der Betrachtung oder in der Kapitalisierung und der Unternehmensgröße ein bisschen weiter nach unten gehen. Haben wir auch schon ganz oft besprochen. Wir beide lieben den deutschen Mittelstand. Und der hat in dem SDAX und in der Breite der kleineren Unternehmen auch in Europa noch nicht so richtig Erfolg gehabt oder leidet noch immer unter hohen Zinsen, unter hohen schweren Rahmenbedingungen. Und eine Hoffnung wäre tatsächlich, dass sich dieser Markt wieder etwas befreit von seiner Lethargie und dass er wirklich wieder Luft unter die Flügel bekommt. dann wahrscheinlich durch die Zinssenkungen. Jetzt haben Sie zwei Triebkräfte angesprochen für den gesamten Aktienmarkt, nämlich einerseits tatsächlich die Zinssenkungen, die Notenbankpolitik, die monetäre Politik, und Sie haben die Fiskalpolitik angesprochen, also das, was der Staat tut, um Wirtschaft anzuschieben, zu investieren und so weiter. Wenn wir mal in die USA schauen, dann könnte es ja sein, dass die EZB den Amerikanern wieder den Vortritt lässt bei den Zinssenkungen. Und Sie werden, Frau Lagarde, gleich wieder beleuchten und analysieren und sich überlegen, kann sie es schaffen, vor den Amerikanern den Zinsen zu senken, wenn wir durch längere, höhere Zinsen unsere Wirtschaft dann nicht doch wirklich abwürgen. Das ist ja das große Risiko. Das Risiko ist in Europa latenter als in den USA. Lassen Sie das vielleicht mal kurz beleuchten. Trauen Sie Frau Lagarde zu, dass sie vor den Amerikanern die Zinsen senkt? Weil wir hätten es ja wirklich nötiger. Wir hängen viel näher am Rezessionsrisiko für den Euroraum. Unsere Wirtschaftsaussicht ist viel schlechter und wir müssten eigentlich den ersten Schritt machen. Das kennen wir aber gar nicht.
Ja, Frau Lagarde weiß, dass sie was machen müsste. Sie würde natürlich gerne die Amerikaner vorlaufen lassen, nach dem Motto, naja, wenn die jetzt damit anfangen, dann fällt es nicht so auf, wenn wir auch was machen, ja, weil sie immer noch so ein bisschen die Schachtel auswetzen muss, die ist zu spät in die Inflationsbekämpfung eingestiegen. Andererseits denke ich mir, wenn die Probleme bei uns im Überhand nehmen, wenn eben investiert werden muss an Verteidigung und so weiter, dann wird sie das machen müssen. Aber ich glaube, insofern hat sie einen kleinen Trumpf verbunden mit Trump. Die US-Notenbank will natürlich nicht unbedingt in der zweiten Jahreshälfte damit anfangen. Dann wird natürlich Donald Trump sagen, ja hier, der Herr Powell, der US-Notenbankchef, macht ja Wahlwerbung für Demokraten. Wenn aber dann im Sommer dann die Inflationsraten runterkommen, weiter im Trend in Amerika, dann hat er ja alle Berechtigung, was zu machen. Und wenn er dann sogar 50 Basispunkte macht, das ist für mich nicht ganz außen vor. Ich weiß, im Augenblick sind die Zinssenkungsfantasien etwas eingedampft, aber es geht in die andere Richtung, kann ja auch Frau Lagarde unbeherzter dann auch anfangen, die Zinsen zu senken. Sie werden kommen im Sommer, das ist für die Aktienmärkte gut. Und wir müssen nur dafür sorgen, dass das dann etwas billigere Geld bitte vernünftig investiert wird in europäischen Staatshaushalten, besonders was Deutschland angeht. Ja, ich bin ja kein Freund der Schuldenbremse unter der Bedingung, dass es vernünftig investiert für die Infrastruktur und dass wir auch ab und zu mal den Staatshaushalt durchforsten, ob wir nicht doch hier und da etwas einsparen können.
Ja, was das Thema Schuldenbremse angeht, so schauen internationale Investoren kopfschüttelnd auf Deutschland. Und das beobachte ich nur, ich will das gar nicht werten, fragen sich, warum denn die Partei, die bei uns für Wirtschaftswachstum oder Marktfreiheit steht, eigentlich so stark diese Schuldenbremse fordert. Kein anderer lebt sie so, und das wird, glaube ich, noch ein großer Diskurs, der hoffentlich offen und argumentativ geführt wird und nicht ideologisch. Werden wir hier weiter beobachten, ganz wichtiges Thema. Wenn die Amerikaner, die ihre Wirtschaft ja stark angeschoben haben, in der Hochzinsphase, in der sozusagen die Zinspolitik keinen Rückenwind verleiht, sondern ja bewusst Gegenwind erzeugen sollte, damit die Inflation bekämpft wird, aber gleichzeitig Budgetdefizite fährt von -8, -6% im Staatshaushalt, dann könnte ja tatsächlich im Zuge der vielleicht auch fachlich geführten Diskussion im Präsidentschaftswahlkampf, und da werden wir mal sehen, wer da gegen wen antritt, ob das, was wir alle erwarten, der sich wiederholende Wahlkampf zwischen Trump und Biden wirklich so abzeichnet, oder ob vielleicht nicht die eine oder andere Partei dann noch einen Ersatzkandidaten aus dem Hut zaubern muss oder darf. Aber wenn da das Thema Haushaltsdisziplin auf den Tisch kommt, nicht Schuldenbremse, aber Haushaltsdisziplin, dann kann das ja auch wieder eine sehr schwere Diskussion werden. Eigentlich in einer Zeit, in der nur Geschenke verteilt werden, in der man der Wirtschaft und dem Volk was Gutes möchte und dass alle mit Zuversicht und Freude zur Wahl gehen, könnte es ja sein, dass man diskutiert, naja, also die Fiskalpolitik müssen wir jetzt mal wieder etwas bändigen und müssen unsere Schuldenmacherei bremsen, ohne dass wir Schuldenbremse nennen in den USA. Ist das ein Risiko, das Sie sehen, oder denken Sie, darüber geht man hinweg?
Nein, das sehe ich nicht. Also Amerika, es ist ja mal die Frage des Marketings. Wir haben das gesehen bei Ronald Reagan, da wurden Schulden gemacht, um die bösen Sowjets zu bekämpfen, ja. Und jetzt werden Schulden gemacht, um den großen Erzrivalen China klein zu halten, auch gerade in vielen Bereichen wie Hightech zum Beispiel. Da wird jeder Amerikaner oder fast jeder Amerikaner dafür sein, egal ob er demokratisch oder republikanisch denkt. Also das heißt, da könnte ich mir sogar vorstellen, wenn ein Donald Trump hier Präsident wird, wo ich meine, die Wahrscheinlichkeit sind nicht klein, sind wir ehrlich, Hermes, ja. Dass dann gesagt wird, wir müssen was tun, wir müssen, das Land muss sich weiter reindustrialisieren. Wir können nicht den anderen, den Europäern, aber auch nicht den Chinesen das Feld überlassen, dass man dann weitere Schulden macht. Und unter uns gesagt, Schulden zu machen, um eine in Amerika auch in vielen Fällen, ja, im mittleren Westen auch marode Infrastruktur Vordermann zu bringen, um auch Klimaschutz oder Infrastruktur generell auch im Hightech-Sektor Klimaschutz nach vorne zu bringen. Ja, das sind für mich ja vernünftige Schulden. Und wir machen es ja leider anders. Wir denken ja ideologisch, Sie haben es gesagt, wenn wir auch sagen, wir bringen unseren Standort nach vorne auch mit neuen Schulden und trotzdem ja gerne bereit, den Staatshaushalt auf links, auf rechts zu drehen, dann wäre es ja richtig, um einfach die Zukunftspotenzial zu haben. Für die Zukunft Geld auszugeben, das ist okay. Das ist sofort okay. Und dass Amerika extreme Budgetdefizite hat, das wissen wir auch. Übrigens ist das auch ein Argument, da natürlich hinter vorgehaltener für die FED auch ihre Liquiditätsausstattung nicht so zurückzufahren, wie es im Moment macht. Mhm. Einer muss ja das ganze System schmieren. Ja, dann ist das für mich eine nachvollziehbare, gute Industriepolitik und Amerika wird damit führend werden und wir werden das Nachsehen haben. Meine Mutter würde sagen, man kann auch am falschen Ende sparen, ja, wenn man Potenziale eben liegen lässt. Es ist ja nicht, es darf ja kein Fetisch sein, dass wir eine Schuldenbremse haben und im besten Fall ausgleichende Staatshaushalte, wenn ansonsten aber wirklich auf den Felgen sozusagen kauen, auf das Zahnfleisch kauen, ja, ohne diese Kraft der Wirtschaft für uns zu nutzen, für zukünftige Wohlstandsperspektiven und auch demokratische Perspektiven. Das gehört nämlich zusammen, ja. Wohlstand und Demokratie. Da wird sich im Augenblick, wie ich finde, sehr versündigt in Berlin, aber die Refinanzierung dieser Schulden wird auch die EZB sicherlich munter mitmachen. Also von daher macht Schulden, macht sie aber bitte für angebotsorientierte Politik. Das ist ganz wichtig und sorgt dafür, dass auch in Deutschland endlich die Wirtschaftspsychologie wieder oben geht.
Wir haben dieses Jahr viele Wahlen. Die amerikanische Wahl haben wir gerade schon angesprochen. Auch in Europa gibt es wieder eine Wahl. Und meine Frage ist an Sie, wenn Sie sich die Stimmung in Europa anschauen und auch in Deutschland, bei denen in der politischen Landschaft oder wo wir in der politischen Landschaft viele Neugründungen sehen, die man ja durchaus so als Randparteien nutzen kann oder sehen kann und nicht unbedingt direkt in der Mitte sieht. Das ist ein Phänomen, das sich in ganz Europa gerade so ein bisschen durchsetzt. Es könnte ja sein, dass wir im neuen Europaparlament tatsächlich einen höheren Anteil an radikalen Parteien haben, die vielleicht auch sagen, die Partikularinteressen unserer eigenen Länder sind uns wichtiger als die europäischen Interessen. Und Europa macht sich damit, auch das Eurosystem macht sich damit ein bisschen stärker erpressbar. Haben Sie mit Blick auf die Europawahlen eine gewisse Befürchtung, dass sich dieser Trend und auch sozusagen der Mut, die eigenen Interessen gegenüber denen Europas durchzusetzen und sich mehr, ich sag's mal am Ende des Tages, worauf das rausläuft, mehr von der deutschen bundesrepublikanischen Bonität ins Eurosystem reinzuleiten, um sich dann auch wieder ein bisschen stärker verschulden zu dürfen? Denn das ist ja sozusagen der Grundvorwurf und der Grundverdacht, der gegenüber den südeuropäischen Staaten mit den hohen Verschuldungsquoten gilt.
Ja, das Problem ist ja immer, wenn mehr Schulden gemacht werden dürfen, wenn also die letzten Stabilitätskriterien noch geschliffen werden, ja, sodass sie nicht mehr vom Erdboden hervorstechen, dann ist natürlich die Lust vieler Politiker groß, auch Wahlgeschenke zu verteilen und eben nicht zu sagen, nein, wir müssen an die Wirtschaft denken, zumal ja auch die Wahlergebnisse, die wir ja dann bekommen werden, ja keine klaren Mehrheiten mehr für demokratische Parteien ergeben, beziehungsweise viele Parteien dann zusammen gewürfelt werden, um dann einen Kompromiss zu machen, der logischerweise immer nur dann den kleinsten gemeinsamen Nenner umfasst. Amerika hat hier dann Vorteile, wenn es eben zwei Parteien gibt und die eine hat das Sagen und dann passiert das. In Europa ist das schlimm. Die Europawahlen werden in der Tat wahrscheinlich sehr ungünstig ausgehen für die demokratischen Parteien. Das ist für mich einer der letzten Weckrufe, mal sich klar zu machen, was es hier geht. Frühere Politiker, die vielleicht auch den Krieg mitgemacht haben, jetzt muss ich vielleicht mal so pathetisch reden, die wussten noch, dass man Europa stärken muss, dass man aber auch seine nationalen Hausaufgaben machen muss, um einfach dann auch nach vorne zu kommen. Und wenn man jetzt eben weiß, dass ja Amerika nicht mehr die schützende Hand über uns halten wird, das wird ja, wenn Donald Trump Präsident wird, noch schlimmer werden, dann ist das letzte Mal, dass man auch einfach mal versucht, die Bürger aufzuklären, dem mal klar zu sagen, um was es hier geht. Das muss man dann aber auch machen. Nur es müssen vielleicht Politiker sein, denen man das abnimmt. Da haben wir vielleicht auch viel verspielt, auch in vielen Ländern, auch in Deutschland. Aber da müssen wir wieder hinkommen, dass man wieder sieht, um was es wirklich geht, dass an der Wirtschaft laufen muss, dass Sozialleistungen verdient werden müssen. Da habe ich überhaupt nichts gegen die Sozialleistungen, sie müssen verdient werden. Und wenn man das nicht schafft, dann ist das so, dass das Schleichende und auch ganz wichtig, wenn man gewisse Parteien einfach ausgrenzt, das bringt keinen Erfolg. Man muss sie stellen in öffentlichen Diskussionen. Da muss man sie stellen. Da muss man sagen, so, jetzt hier, jetzt reden wir mal Tacheles. Das ist entscheidend. Und nicht einfach dann wegdrängen, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich habe das hier schon mal gesagt. Ich bin ja mit meinen 60 jemand, der immer auch schon mal gerne historische Bundesbankdebatten sieht. Franz Josef Strauß, Herbert Wehner, kennen Sie auch, Herr Hammes, ja? Das war eine Diskussion, da prallten zwei Elementarkräfte aufeinander, aber es gab mit These, Antithese und These immer einen vernünftigen Kompromiss. Wenn wir den nicht mehr zulassen, dann haben wir eben ein Problem. Und die Politiker hatten noch immer die Fähigkeit, den Menschen zu sagen, um was es geht, dass man auch längerfristig denkt, dass es nicht nur geht, jetzt das nächste Jahr zu überstehen. Und da müssen wir wieder hinkommen. Und dann mache ich mir auch um Demokratie keine Sorgen. Allerdings, wenn wir es nicht machen, wird es schwierig werden. Und den vielen ist noch gar nicht bewusst, was das heißt, wenn Donald Trump ja Europa komplett links liegen lässt, ja, beziehungsweise uns massiv erpresst. Jetzt müssen die Hausaufgaben gemacht werden, jetzt. Und da passiert viel zu wenig.
Ja gut, und letztlich macht sich ja die Art, den Diskurs zu führen, ja auch verdächtig, dass man Argumente, die vielleicht irgendwo ihren Platz haben, auch im vernünftigen Diskurs einfach außen vor lässt und zur Seite schiebt. Ich glaube, das ist ja auch so ein Grundvorwurf. Also wir können nur hoffen, dass die politischen Diskurse da tatsächlich mit offenem Visier und vielleicht auch so wie in alten Zeiten geführt werden, auch konfrontativ, damit man sich da gut orientieren und einordnen kann. Sie haben Donald Trump
was ja unterhaltsam war.
Absolut, Herr, ne? Absolut, ja gut, aber auch
und man hat es auch angeguckt und hat darüber nachgedacht. Ich fand das, also man hat darüber nachgedacht, was die entsprechenden Leute gesagt haben. Da müssen wir wieder zurückkommen. Aber es geht nicht darum, dass man viel Geld für Make-up oder für gutes Aussehen ausgibt. Ja, ich habe immer gesagt, Politiker können hässlich wie Nacht sein, aber sie müssen gute Politik machen.
Ja. Sie haben Donald Trump gerade angesprochen und das ist ja letzten Endes tatsächlich ein Szenario, das wahrscheinlichste aktuell, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Und aus dem, was wir gelernt haben und so, wie wir ihn gerade beobachten, kann man ja schon mal relativ viele Dinge ableiten für eine Welt nach diesem Wahltag. Was sind denn aktuell Ihre Erwartungen, Ihre Schlüsse, Ihre Warnungen vielleicht an eine Wiederwahl Donald Trumps?
Also wenn Donald Trump Präsident wird, wird er den Standort Amerika noch attraktiver machen. Er wird die Steuern versuchen weiter zu senken. Er wird Wirtschaftsliberalisierungen einfahren. Er wird über Importzölle sehr laut nachdenken, wohl wissen, dass damit viele Unternehmen, Exportunternehmen natürlich den Drang haben, in Amerika zu investieren, dort zu produzieren, dort Arbeitsplätze zu schaffen, damit sie eben nicht dem Bannstrahl von Trump unterlegen sind, also in Treffen, also dass sie also freier agieren können. Das ist für die Unternehmen natürlich dann von ihrer Kosten- und Ertragssituation positiv, auf Umsatzsituation ganz klar. Das ist der eine Aspekt. Und auch für die Aktienmärkte, gut, für den amerikanischen Aktienmarkt, aber auch für die Export- und zyklischen Werte, wie sie wir in Deutschland oder in Europa haben. So, das zweite Thema ist die Geopolitik. Es Ganze ist ja, wird ja aufgehangen oder aufgehängt unter der Rubrik USA gegen China. Er wird versuchen, sich als Friedensfürst zu positionieren, indem er den Ukraine-Krieg beendet. Es wird den Ukrainern überhaupt nicht gefallen. Ich hoffe nur, wenn er es denn macht, und wir zwei können es nicht verhindern, dass er den Putin aber so dann in Schach hält, dass der ja, dass der aber dann Ruhe gibt und sagt, ich gehe nicht weiter. Aber das wissen wir nicht, dass das funktioniert. Und ich glaube auch, Herr Trump fehlt ein bisschen das Verständnis dafür, was in Europa abgeht. Nur Friedensfürst zu sein, um einen Krieg zu beenden, der dann positiv ist und versuchen damit die Russen ein bisschen aus der erzwungenen Freundschaft mit China rauszulösen, damit vielleicht die Russen ab und zu mal ein bisschen Richtung Westen gucken, ist zwar eine schöne Vision aus seiner Sicht, aber ich glaube, Putin ist dann sehr Überzeugungstäter und das ist dann für Europa ein großes Problem. Europa ist auch wie für mich das Kaninchen, das vor der Schlange steht, vor der russischen Schlange und sich wirklich Angst hat, was kommt da auf uns zu mit Putin, wenn Donald Trump mal regieren sollte. Wieso machen wir nichts? Wieso wird nicht verstärkt eben in Rüstung investiert? Warum wird das nicht europäisch viel stärker koordiniert, was schwierig ist? Ich weiß das natürlich, da alle unter den Hut zu bekommen. Aber es wird schwierig werden, wenn wir diesen großen Schutz von Amerika dann nicht mehr haben sollten. Was machen wir denn dann? Also wie soll es ohne Amerika funktionieren, wenn wir so weitermachen? Ich habe auch keine Lust, dass Erpressungen stattfinden. Wie ich gehört habe, ich glaube, Litauen oder was Estland, wo Herr Putin in der Duma einen Beschluss herbeiführen will, dass die Unabhängigkeit dieses Landes abgeschmettert wird. Hallo, wo sind wir hier? Also ich meine, da muss man doch klipp und klar auch mal dagegen halten. Mit gewissen Leuten kann man eben nicht verhandeln, nur mit Stärke. Und das habe ich immer gesagt, die Abschreckung der letzten 70 Jahre, die habe ich für positiv gehalten. Ja, das hat nicht jedem geschmeckt, aber gut, da haben wir gerade auch mitgemacht, keine Frage. Aber es muss Europa da ein gutes Stück weit selbst stemmen. Aber wenn wir das nicht machen, haben wir ein Problem. Und da haben wir eben auch geopolitisch, wird man immer sagen, die Europäer, naja, das ist alles so unsicher, wir wissen es nicht. Das ist überhaupt keine gute Entwicklung. Da müssen wir dann langsam mal ran. Und offensichtlich gibt es ja durchaus eine Regierung, eine Partei, die sich da komplett gedreht hat. Ja, also von daher, man kann ja auch darüber nachdenken, dass man die Verteidigungsfähigkeit oder Kriegsfähigkeit, wie Herr Pistorius sagt, wiederherstellt. Nur es muss jetzt relativ zügig gehen und nicht nur immer nur reden, das muss einmal umgesetzt werden und da darf auch gerne die Opposition, die Union mitmachen.
Sie haben jetzt sozusagen das geopolitische Fass aufgemacht und ich möchte mit Ihnen mal ein bisschen auf Gespensterjagd gehen. Wir sind bei vielen Aktienindizes auf Rekordstimmung. Die Stimmung ist aber auf Rekordniveau, aber die Stimmung ist ja nicht so richtig gut und wir haben ja irgendwo Angst. Und lassen Sie uns mal diese Ängste und diese Gespenster versuchen, so ein bisschen zu fangen. Das Erste, was Sie genannt haben, ist tatsächlich die Geopolitik. Und nach dem, was Sie jetzt gerade skizziert haben, wenn man da irgendwie einen Frieden hin verhandelt, kann ja abgeleitet werden, dass es sich eigentlich lohnt, den ersten Eskalationsschritt zu machen. Ich sage jetzt mal so von der Seite des globalen Südens her. Das haben wir in Israel gesehen, das haben wir in Russland oder in der Ukraine gesehen. Das kann man auch vielleicht irgendwann in Taiwan sehen. Und es gibt viele andere Regionen, in denen das so möglich ist. Und das ist ja durchaus ein Risiko, das man dann sehen könnte. Naja, also man ist dann zwar frech, aber es lohnt sich und plötzlich wird der Diskurs angestoßen und plötzlich wissen Sie gar nicht mehr, wer im Nahen Osten eigentlich der Gute und wer der Böse ist, weil Sie Diskussionen völlig durch diffuse Argumente aufblähen und gar nicht mehr klar sehen und jeder sich irgendwo so verunsichert fragt, ja, wer ist denn jetzt eigentlich hier derjenige, der angefangen hat oder wer ist insgesamt der Böse? Und das kann sich ja durchaus an der Frontlinie zwischen dem globalen Westen und dem globalen Süden noch entwickeln. Wie groß denn aus Ihrer Sicht das Risiko, dass sich sozusagen tatsächlich diese Linie, diese Konfliktlinie bildet und man sich künftig bei der Aufteilung der Welt an dieser Linie orientieren muss? Weil, das möchte ich vielleicht noch ergänzen, Welche Seite wofür argumentiert und welche Seite welche Regierungs- oder geopolitischen Schritte kritisiert, ist ja immer klarer geworden, wie sich der Iran verhält, wie sich alle Freunde Israels verhalten und so weiter. Also eigentlich ist die Linie ja relativ klar und die Argumente beider Seiten sind auch relativ klar.
Ja, wenn der Westen seine Wertigkeit, seine Werteordnung transatlantisch, jetzt USA plus Europa, wenn das natürlich aufgeweicht wird, wenn Amerika meint, es müsste das nicht mehr machen, weil sich mehr dann Asien zuwendet, wo in der Tat ja auch der große Konkurrent sitzt, dann ist natürlich ein Vakuum aufgemacht und das Vakuum wird sofort gefüllt oder man wird schnell von einigen Ländern versuchen, dieses Vakuum zu füllen. Daher komme ich zurück zur Abschreckung. Das ist ganz wichtig. Europa muss da viel mehr machen. Ob wir es hinbekommen, das kann ich bei heute nicht sagen, Herr Hammes. Aber wenn wir es nicht hinbekommen, wird es schwieriger. Und die Konfliktherde, die Sie auch genannt haben, sind offensichtlich näher an Europa als an Amerika. Ja, auch im Nahen Osten da. Gut, die Briten sehen das Problem offensichtlich dann eher als der Rest Europas. Aber es muss auch machbar sein. Und natürlich, ich könnte mir vorstellen, dass Herr Trump versucht, die Saudis aufzuwerten, geopolitisch, indem er sagt, passt auf, ihr spielt mit, aber ihr müsst da unten dann für Ruhe sorgen. Das wäre grundsätzlich okay, wenn auch andere Länder mitmachen. Aber man darf natürlich grundsätzlich einen Wertekonsens oder ein Demokratiegebäude, das das Westen ja hatte, mit allen Problemen, die auch damit verbunden sind. Wir waren ja auch nicht nur alle Engel, aber dass man das natürlich aufrechterhält und dass, wenn man das nicht schafft, ja, sind wir beim ewigen jungen Thema, was muss Europa tun, um das hinzubekommen? Und da tun wir uns so verdammt schwer mit. So verdammt schwer mit. Aber man muss es den Leuten klar machen. Es ist so, es gibt ja auch einige Historiker, die sagen, der Erste Weltkrieg war auch deswegen möglich, weil seit 1870, 71 lange kein Krieg mehr war, kein großer Krieg war. Man hat sich daran gewöhnt, Frieden und Demokratie und Freiheit. Ich rede wie Grandpa Moses, ich weiß das, aber im Grunde genommen muss man sich vor Augen führen, dass das Werte sind, die nicht selbstverständlich sind. Und das muss man den jungen Leuten auch sagen, die können es nicht anders wissen.
Ja.
Ist ja kein Vorwurf an die jungen Leute, aber dass man nochmal klar macht, um was es hier geht. Das ist nicht der Normalzustand, wenn man die Geschichte der Menschheit sieht. Und wenn Europa das nicht packt, Herr Hammes, dann machen wir die Büchse der Pandora ganz weit auf und das wäre nicht gut.
Zweites Gespenst, das wir mal besprechen wollen. China, Sie haben es schon angesprochen, da gab es einige Eruptionen im Aktienmarkt, es gab Gegenmaßnahmen, aber letztlich ist das ja alles nur eine Folge einer Politik mit großen Schwierigkeiten, die aus den Lockdowns rausgeführt hat, die keine Inflation erzeugt hat und die auch nicht diesen Nachfragesog erzeugt hat auf der Konsumentenseite, die eine völlig konträre Zinspolitik zur Folge hat. Die Zinsen sind gesenkt in China, man muss Anreize schaffen und irgendwie funktioniert das Wachstumsmodell in China gerade nicht so gut. Und es kann ja durchaus sein, dass nicht nur Unternehmen, die sich sehr stark auf China verlassen haben, nehmen wir mal deutsche Unternehmen wie BASF und Volkswagen, sondern auch andere, die sich volkswirtschaftlich darauf verlassen, dass China immer wieder sozusagen in schlechten wirtschaftlichen Zeiten der Retter sein wird. Jetzt haben wir in den USA und in Europa ganz niedrige Wachstumsraten und diesmal scheint China nicht einspringen zu können mit irgendwelchen Nachfragesogen und mit großer Güternachfrage. Wie ist denn das Risiko aus Ihrer Sicht, dass China das nicht schafft und dadurch tatsächlich auch nochmal in Europa und in den USA die Stagnation nochmal verstärkt?
Ja, wenn China nicht wegkommt von diesem planwirtschaftlichen Kurs, das ist ja für mich absurd, dass der jetzige Staatspräsident Xi Jinping, der ist ja mal als Marktwirtschaftler gestartet, ja, definitiv, hat ja vieles gemacht, was richtig war, aber er hat sich ja dann irgendwann ist er rechts oder links abgebogen, muss man sagen, und hat so viel Planwirtschaft, Staatswirtschaft zugelassen und jetzt sieht er eben, dass Planwirtschaft über 5-Jahres-Zeiträume nicht funktionieren kann in der Welt, die schwierig ist. In einer China, das ja auch erwachsen geworden ist, die Kinderzeit, wo alles wunderbar ist, ist vorbei, die Pubertät ist da, wird es schwieriger, jeder weiß, dass der Kinder hat, ja, und dass man darauf nicht eingestellt ist, dass man diesen Freigeist zulässt, ja, und wenn das, und man sieht auch, dass viele offensichtlich nicht mal in China gerne investiert wird. Es gibt einen Brain Drain auch in puncto Fachkräften, die lieber mittlerweile nach Amerika gehen. Ja, das ist auch nicht positiv. Das ist eine Abstimmung mit Füßen, auch bei den Arbeitnehmern. Und das ist nicht positiv. Also hier muss dann China die Kurve kriegen. Aber ganz klar, diese Sorgenpause, die gerade Deutschland ja hatte, lange Jahre, ja, mussten nichts machen, ist alles wunderbar gelaufen, ist vorbei, und zwar endgültig vorbei. Es wäre uns auch vorbei, wenn die Chinesen stärker wachsen würden, weil die vieles hier mittlerweile selbst können. Die brauchen nicht mehr die deutsche Industrieentwicklungshilfe. Also müssen wir uns auf unsere Talente besinnen. Die haben wir im Klimaschutz. Wieso werden die nicht viel stärker gefördert? Aber bitte nicht ideologisch und planwirtschaftlich, sondern lasst hier auch die Marktwirtschaft zu, ja, und fördert sie eben auch mit Geld, mit staatlichen Maßnahmen, um die Rahmendaten zu setzen. Nicht den Unternehmen zu sagen, was sie zu machen haben, sondern gibt ihnen die Möglichkeit. Steuersenkungen oder Sonderabschreibungen sind immer besser, als nur den Unternehmen Geld zu geben, die vielleicht einem nach dem Mund reden. Ja. Das ist nicht in Ordnung. Ja. Also mehr Angebotspolitik, das wäre wichtig, um dann eigene Schlagkraft wieder hinzubekommen. Industrie Deutschland, sagen wir sagen 2.0, ich weiß, Agenda 2040, dass wir das wieder hinkriegen, auch mit einem starken europäischen Binnenmarkt. Aber ja, muss das wissen Sie auch, bringen Sie mal die EU-Staaten untereinander. Ja, ich meine, da einen Konsens zu finden, und Konsens ist immer der kleinste gemeinsame Nenner. Aber also muss jedes Land auch ein bisschen seine eigenen Hausaufgaben machen, ohne dass die anderen dazwischen funken, und dass man gemäß deutschen Wirtschaftstugenden klassischer Art, wer dorthin kommt. Das, was wir können, wir haben gerade auch Mittelstand, tolle Unternehmen, auch die Großen, aber die müssen eben gefördert werden. Wie haben wir Ostdeutschland immobilientechnisch wieder hinbekommen, indem wir Sonderabschreibungen gemacht haben? Wieso machen wir das nicht auch in Deutschland mit Klimainvestitionen oder Infrastrukturinvestitionen? Einfach mal schöne 8% Abschreibung im Jahr, 8,25 waren es, glaube ich, bei Immobilien in der ehemaligen DDR, um da hier Geld anzulocken. Dann funktioniert das auch. Und offensichtlich, andere Länder geben Geld aus, die Amerikaner machen Schulden wie verrückt. Ich nur sehe diese Exponentialfunktion an neuen Schulden mit Zinszahlungen drauf, aber damit gewinnen sie die Zukunft. Und wir können nicht sagen, aber wir sind ja die Besseren, wir sind ja stabilitätsorientiert. Nein, wir werden nicht stabilitätsorientiert sein, wenn wir so weitermachen. Denn dann wird irgendwann die Wirtschaft so schwach, dass über Steuererhöhungen viel lauter nachgedacht wird, die Abgaben werden erhöht, und dann geht der Wohlstand aber in die Binsen. Und das ist das große Problem, wenn wir jetzt diese Alarmsituation nicht sehen. Dass das für Politiker, ich meine, ich bin kein Politiker, Sie auch nicht, so viel ich weiß, aber überlegen Sie mal, wie schwer es im Augenblick ist, Politiker zu sein. Nee. Aber viel Feind, viel eher. Heißt, glaube ich,
richtig.
Hat da geheißen. Man kann auch jetzt durchaus brillieren und sagen, liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, ich sage euch jetzt mal, wie ernst es ist und was gemacht werden muss, dann kommen wir auch wieder raus. Dieses Anpacken der Leute wirklich, hier, ich gebe euch eine Vision, da müssen wir hin, dann ist das auch okay, aber nicht einfach es so laufen lassen. Politik ist keine Verwaltungsanstalt, Politik hat zu leiten, und wenn die Politik nicht leitet, dann werden wir von anderen Parteien verleitet.
Erstens das, und zweitens haben Sie jetzt gerade wieder die Schuldenbremse skizziert, ohne sie explizit zu nennen, aber die steht ja quasi wie der Elefant im Raum. Da stimme ich Ihnen auch vollkommen zu.
Ja, immer.
Wir sind aber jetzt von China aus auf dieses Problem gekommen, und ich möchte mal ein drittes Gespenst ansprechen, nämlich die Tatsache, dass gerade viele institutionelle Investoren sich wieder aus China und aus Asien oder aus ihren Emerging Markets Investments zurückgezogen haben, weil sich da die Finger verbrannt haben. Das ist alles doch nicht so planbar. Es liegt geopolitische Bewertungslast auf diesen Aktien, auf diesen Anleihen. Und man hat in seinen Anlageausschüssen immer das Problem zu erklären, warum ich jetzt mit diesen 7% Emerging Markets nochmal Verluste habe. Man will das nicht mehr. Also kommt man wieder mit seinen Geldern zurück nach Europa und in die USA und konzentriert es wieder eben auf die 7 großen Aktien in den USA und die 9 großen Aktien in Europa. Und hat dann so eine Konzentration, sowohl regional als auch bei den Aktien selber. Im Anleihenbereich ist man da breiter gestreut. Da komme ich gleich noch auf ein Problem zu sprechen. Aber irgendwo zieht sich alles wieder sozusagen auf die Heimatmärkte zurück. Und diese Konzentration ist doch eigentlich ein Riesenproblem. Wir wollen ja global anlegen. Und trotzdem kaufen wir Unternehmen nur aus 2 Regionen. Ich vereinfache das jetzt sehr stark. Wir kaufen nur ganz wenige Unternehmen. Diese Unternehmen sind in fast jedem Portfolio. Ich sehe viele Portfolios in meiner Controlling-Funktion. Diese Aktien sind nicht underowned, sie sind wahrscheinlich eher overowned. Und wenn irgendwas passiert, wenn man zum Beispiel merkt, dass die Marge auf künstliche Intelligenz, die man da programmiert und entwickelt, gar nicht mehr so hoch ist, weil man künstliche Intelligenz mittlerweile an jeder Ecke vielleicht auch kostengünstig bekommt und auch kostengünstig in Industrieunternehmen implementieren kann, dann könnte es ja sein, dass Dinge zusammenbrechen oder anders bewertet werden müssen. Oder es könnte sein, dass Herr Trump versucht, Silicon Valley etwas stärker zu reformieren. Weiß nicht, ob er sich das traut. Man kann sich ganz viele Szenarien ausdenken. Aber letztlich sind wir doch relativ verletzlich mit dem, wie wir momentan anlegen, in der starken Vereinfachung, wie ich sie gerade formuliert habe, auf die paar Aktien, auf diese beiden Regionen. Wenn mal irgendein Grund besteht, diese Kathedralen, in denen wir investiert sind, in Frage zu stellen.
Ja, ich sehe es etwas anders. Ich sehe ja, dass früher war es ja so, wenn die Chinesen oder wenn ein großes Land der Emerging Markets, Schwellenländer, Schwierigkeiten hatte, wurden alle Länder in denselben Sack gesteckt und draufgeschlagen. Das hat sich definitiv verändert. Man sieht ja, dass Indien deutlich besser läuft als China, dass Brasilien, Mexiko deutlich besser laufen, Taiwan. Also offensichtlich wird die Gefahr einer Invasion der Chinesen nicht gesehen. Das ist eine gute Entwicklung. Das heißt, man ist nicht nur auf China festgelegt. Ich hoffe, dass China irgendwann vom Saulus zum Paulus wird, damit man da auch wieder stärker investieren kann. Aber wenn wir mal auf Indien jetzt fokussieren, Herr Modi, ein schlauer Fuchs, der doch genau die Schwäche der Chinesen jetzt ausnutzt, um sich selbst zu profilieren, auch seinen Industriestandort nach vorne zu bringen. Da wird massiv investiert in die Infrastruktur, damit eben die Investitionen auch nach Indien gehen. Und das passt ja wieder zu dem Bild oben, USA gegen China. Die Amerikaner nutzen natürlich auch die Inder jetzt ein bisschen als der Abwehrmechanismus gegen China. Der Motto, die werden lieber ein bisschen hofiert. Weil die ja nicht unbedingt immer auf chinesischem Kurs sind, mit Sicherheit nicht. China hat überhaupt kein Interesse, auch nur einen Mikromillimeter hinter China zurückzutreten. Und die Inder wiederum sind nicht die größten Anhänger Amerikas, aber keine Liebesbeziehung, aber eine platonische Beziehung, wo es wirtschaftlich gut geht. Warum nicht? Ja, manche platonische Beziehung hält ja länger als eine Liebesbeziehung. Ja. Also haben wir schon eine Alternative. Wir haben auch mittlerweile Südamerika, Brasilien, Mexiko. Warum? Weil die Amerikaner sehr viele Investitionen aus Indien zurückgeholt haben vor die eigene Haustür. Das hat den Vorteil, dass viele Privatinvestoren sagen, okay, wenn da investiert wird, kann ich ja auch mitmachen. Ja, also das heißt, das bringt ja dann auch eine weitere Bereicherung auf dem Anlagezettel, dass man hier die Emerging Markets nicht nur Asien, sondern Südamerika sind. Das ist wichtig. Und die Themen, wir haben es eingangs genannt, ja, es ist nicht nur die KI, es ist nicht nur Hightech, es sind die Zykliker, die zurückgeblieben sind. Die Dividendenfantasie haben wir jedes Jahr mindestens einmal, faszinierend. Wir haben im Gesundheitsbereich sehr interessante Entwicklungen. Also es gibt immer was. Also wie sagt man in der Börsensprache, ich darf das sagen als Mitarbeiter einer Handelsbank, es wird jeden Tag eine andere Sau über das Börsenparkett gejagt. Also wir sind nicht fleischlos. Wir haben keine vegane Situation sozusagen. Jetzt habe ich was Falsches gesagt, ich weiß das. War politisch nicht korrekt, aber wir haben durchaus immer eine Situation, wo es Themen gibt. Also von daher haben wir auch eine Auswahl. Das, und selbst wenn es nur Europa und USA ist, was als Schwerpunkt nach wie vor wichtig ist, klar. Innerhalb dieser Region gibt es ja genügend Möglichkeiten. Und wenn die Marktbreite auch zunimmt, wenn eben dann die Zykliker stärker kommen, die bisher nicht gekommen sind, da bin ich ja bei Ihnen. Aber wir haben dabei zumindest noch die Vision, dass da noch etwas Auffangbecken ist, ja, wenn sozusagen der Rhein überflutet ist und auch mal woanders sich dann eine Zuflucht suchen kann. Und das ist doch prima, dass wir eine Alternative zur Technologieentwicklung haben, die ich aber dennoch, ich wiederhole das ganz im dritten Mal, längerfristig nach wie vor für extrem aussichtsreich sehe, vor allen Dingen dann, wenn die verschiedenen KI-Systeme miteinander korrespondieren. Ja, also da sind noch Potenziale drin. Ich glaube, da denken wir, da träumen wir nachts nicht von.
Das kann gut sein, genau. Würde ich auch so sehen. Vielleicht versprechen Sie mir beim letzten Gespenst, das ich ansprechen möchte, auch. Ich frage für einen Freund. Ich habe jetzt die Reporting-Saison gehabt und habe festgestellt, dass in Anleihenportfolios, aber auch in Aktienportfolios entweder viele Bankschuldverschreibungen oder Bankaktien oder Versicherungsaktien drin sind. Oder gar keine. Erste Beobachtung. Zweite Beobachtung. die Portfoliomanager, die ich dann angesprochen habe auf ihre Bankschuldverschreibung und auf ihre Bankaktien mit Blick auf die Frage, wie sicher sind denn eure Gewerbeimmobilien in der Bankbilanz? Ist das nicht ein bisschen viel? Seht ihr da kein Problem? Ist das nicht ein Gegengewicht zu den Zinsmargen, die Banken aktuell vereinnahmen? Haben sich im Prinzip alle untergehakt, sind pfeifend durch den Wald gegangen und haben gesagt, nein, da ist nichts, das ist alles prima. Wir haben ja regulatorische Fortschritte gemacht, da gibt es keine Wiederholung. Jetzt kann man aber sehen, und zu der Zeitpunkt, als die Reporting-Gespräche stattgefunden haben, war das auch bei den Credit Default Swaps, also bei den Kreditausfallversicherungen dieser Emittenten, dieser Banken, die typischerweise auch solche Kreditportfolios haben, auch nicht wirklich zu sehen. Dummerweise ist es jetzt aber so, dass in den USA und in Europa bei den typischen Verdächtigen jetzt gerade die Credit Default Swaps, also die Kosten für einen Kreditausfall ansteigen. Und es ist ja irgendwie auch logisch, dass bei Zinshöhen, so wie wir sie lange nicht gesehen haben, bei dem schwachen Wachstum und bei der Frage, ob jetzt wirklich alle aus dem Homeoffice wieder ins Büro geschickt werden und wie Unternehmen sich da künftig organisieren, Gewerbeimmobilien gar nicht so richtig toll dastehen und vielleicht auch gar nicht zurück auf die alte Spur finden. Für wie realistisch halten Sie das denn? Und das ist genau das Gespenst, das ich skizzieren möchte, dass wir tatsächlich wieder im größeren oder mittleren Ausmaß darüber sprechen müssen, ob die Bewertung von Bankbilanzen oder Banksicherheiten in den Bankportfolios denn noch werthaltig ist.
Sie haben eine flammende Rede dafür gehalten, gerade Herr Hammes, dass die Notenbanken gar nicht anders können, als ihren Rettungsmodus weiterzuführen. Zu einer normalen Notenbankpolitik, wenn wir nie zurückkommen können. Ja, die Gewerbeimmobilien hüben wie drüben in Amerika, bei uns haben ein Problem. Machen wir uns nichts vor. Allein Homeoffice, alleine die schwierige Wirtschaftslage, die im Augenblick hohen Zinsen, sind natürlich gravierend. Aber wenn Sie mal auf das Frühjahr des letzten Jahres fokussieren, da hatten die Regionalbanken ja schon mal ein Problem. Wer hat das Problem gelöst? Die Rettungsanstalt mit drei Buchstaben, FED, FED. Ja. Ja. Wenn es hart auf hart kommt, wird die EZB auch in der Rettungsanstalt mit drei Buchstaben das auch in Europa natürlich wuppen müssen. Das können wir uns gar nicht mehr erlauben, dass wir nochmal eine riesen Schuldenkrise bei den Problemen, die wir ohnehin haben, dann ist die Büchse der Pandora aber sehr weit und man kann sie nie mehr schließen. Also wird man das verhindern. Das hat jetzt mit letzter Stabilitätspolitik nichts mehr zu tun. Man wird es aber genauso umsetzen, um das Schlimmste dann zu verhindern. So ist es nun mal. Wir haben, das habe ich öfter auch schon mal gehört, 2008 hatten wir eine Schuldenkrise. Wenn man jetzt rein theoretisch und wirtschaftstheoretisch argumentiert hätte, hätten wir gesagt, okay, lass uns an die Wand fahren und bauen wir von vorne das Ganze ordentlich wieder auf. Das wollte man aus nachvollziehbaren Gründen nicht, weil ansonsten demokratische Verhältnisse, weltwirtschaftliche Verhältnisse sich so verschärft hätten, dass man es nicht machen kann. Die Welt ist nicht heil, die ist nicht stabil, machen wir uns nichts vor. Und die Notenbanken werden letzter Konsequenz eben dann stützen müssen. Für mich auch das Argument, dass im Sommer die Zinssenkungsfantasie kommt. Wenn aber die Weltwirtschaft wieder etwas mehr anspringt, hilft das natürlich. Aber mit kreativer Buchführung, die haben wir ja schon mal gehabt nach einer Schuldenkrise, kann man gewisse Probleme einfach wegdefinieren. Nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Es hat mit Stabilität nichts mehr zu tun. Aber wie heißt so schön, im Rheinland gibt es diesen wunderbaren Spruch. wenn das, wie heißt er noch, jetzt komme ich natürlich nicht drauf. In einer schwierigen Situation muss man alles dafür tun, dass die Situation auch mit unorthodoxen Mitteln gelöst wird. Ja, also und das wird man dann auch machen, damit es das Problem nicht groß wird. Diese Verunsicherung, die wir jetzt schon haben, die darf nicht noch größer werden. Das weiß auch jeder. Also von daher leider Augen zu und durch. Also die Geldpolitik von heute hat mit der Bundesbankpolitik nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun.
Das stimmt, das klingt aber...
Das ist so ein Widerspruch. Ja. Für jeden kommt einmal die Stunde der Wahrheit und da heißt es Lügen, Lügen, Lügen.
Ihre rheinischen Sprüche klingen sehr nach Aschermittwoch und gar nicht mehr nach Rosenmontag. Aber damit
Fastenzeit halt,
nicht? Genau, damit würde ich mal ableiten, dass Sie tatsächlich das Risiko sehen, dass die Notenbank da was machen muss und dass diese Beobachtung, dass vielleicht zu viel Bankschuldverschreibung, zu viel Bankaktien im Portfolio durchaus hinterfragt werden muss und dass Banken, die dann in dem Sinne gestützt werden müssen oder davon profitieren müssen, dass die EZB hilft, gar nicht mehr so richtig gut dastehen. Das muss man, glaube ich, genau beobachten. Letzte Frage in dem Zusammenhang. Wenn doch jetzt, und da frage ich wieder für denselben Freund, wenn doch die Notenbanken gerade durch die hohen Zinsen die Inflation bekämpft hat und dann solche Stützungsmaßnahmen wieder stattfinden müssen, wie Sie sie gerade skizziert haben, ist das dann nicht wieder eine Triebfeder der Inflation, also nicht genau das Gegenteil dessen, was man gerade gemacht hat? Oder werden diese Rettungsgelder, das ist ja die Argumentation einer bestimmten Seite zum Thema Finanzkrise und Immobilienkrise, diese Gelder, die man da zur Rettung eingesetzt hat, die werden ja nie nachfragewirksam für Lieschen Müller.
Ja, also machen wir es. Man kann es ja sehr klar sagen, wenn eine Notenbank, eine Bundesbank ähnliche Politik macht, dann kriegen wir Inflation deutlich gedrückt, sogar Deflation, aber Deflation, weil dann die Weltwirtschaft in sich zusammenbricht. Machen wir uns jetzt vor, die Überschuldung ist so groß, die Notwendigkeit zu investieren in einfachste Infrastruktur sind so gewaltig, ja, dann ist es in der Tat vorbei. Also wird man damit leben müssen, dass die Welt in hohem Maße eben instabil ist. Mhm. Und das sage ich immer wieder und ich bin mir sicher, eine Inflation, die ja grundsätzlich zwar sauber gemessen ist, aber wenn man sie mehr an der Kaufhäufigkeit von Produkten messen würde, wäre vermutlich höher als das, was ausgewiesen ist. Wenn man sich vor Augen führt, dass Inflation also nicht so wie in den guten Zeiten so tief fällt, wie man sich das wünscht, dann muss man eben auch Abstand nehmen von zu viel Zinspapieren und einfach sagen, na ja, aber Inflation, auch vielleicht die verdeckte Inflation, ist auch ein Triebfeder für Aktien, weil Aktien sind ja verbrieftes Sachkapital, ja, die ja dann auch wertvoller sind, wenn die Inflation steigt. Das muss man sich immer vor Augen führen. Die Amerikaner wissen das. Die wissen, Zinspapiere zu haben, ist nicht schlau, wenn die Inflationsraten dann doch höher sind als offiziell bekannt gegeben. Und daher setzen sie auf Aktien. Da kann man auch nochmal sagen, ein Stück von Amerika lernen, wäre sehr sinnvoll, auch in dem Zusammenhang am besten die ganze Wurst.
Absolut, zumal ja bei Unternehmen es immer Gewinner und Verlierer an der Inflation gibt. Das haben wir sehr genau beobachtet, dass manche Unternehmen ihre Preise etwas höher als die Inflation ansetzen und andere das nicht. Und so entsteht eben die Gesamtinflation. Da muss man auf der richtigen Seite sein. Lieber Herr Halver, das war zwar nicht immer leichte Kost, aber es war durchaus eine angemessene Fastenausgabe mit dem richtigen Problematisieren und Thematisieren. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für unsere 17. gemeinsame Diskussion und das hat großen Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass der Rest der Fastenzeit nicht zu karg ausfällt, weder für Sie persönlich noch für den Kapitalmarkt. Aber wir müssen wachsam bleiben.
Auf jeden Fall, Herr Hammes, mir hat es großen Spaß gemacht, auch liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Zeit ist nicht einfach, machen wir das Beste draus, ja, und sorgen wir dafür, dass der Mikrokosmos möglichst gut ist, ja, und der Makrokosmos ist für uns nur indirekt beeinflussbar, aber auch da kommen wir wieder durch. Wie sagt man im Ruhrgebiet, Glück auf.
Genau. Bis zum nächsten Mal, Halver. Dankeschön.
Ja, machen Sie alles Gute. Tschüss.